Also offiziell, Herr Schiedemann, herzlich willkommen und Kolleginnen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Und wir sind hier einige aus der Pfalzer Führergruppe in Goslar. Mhm. Und als wir gehört haben, dass Sie Goslar besuchen, haben wir gesagt, so ein prominentes Parlamentsmitglied aus der Europäischen Union haben wir nicht so häufig in Goslar und versuchen wir mal ein Gespräch zu finden. Und ja, das findet statt. Vielleicht ist es ganz gut für Sie auch, damit Sie wissen, wer am Tisch ist, eine ganz kurze Vorstellungsrunde, aber nicht mit Lebenslauf, sondern vielleicht mit einem Satz zu sich selber. Und wir haben bis 12:30 circa Zeit. Insofern ist es auch ein bisschen begrenzt, aber überhaupt schön.
Genau.
Annelies fängt an.
Also, Annelies Tschupke, bei Pass auf Europ seit Gründung, politisch interessiert und auch aktiv gewesen.
Tschupke Hans-Georg, Europamensch.
Elena Jarksen, ich komme aus Litauen, bin auch seit Gründung Europapuls und politisch interessiert.
Mein Name ist Martin Schirdorn, ich bin Europaabgeordneter für Die Linke und Fraktionsvorsitzender der Europäischen Linken im Europäischen Parlament.
Ja, Horst Eisel, ganz einfach nur Europa, Pulse of Europe Mitglied.
Michael Ose, ich bin Kreisvorsitzender der Linken und Kandidat.
Ja, Peter Vogt, vielleicht bin ich
Kreiselternratsvorsitzender,
also in der Bildung, und jetzt im Kreisvorstand der Linke. Wendy
Eising, die Mitarbeiterin von Martin Schirdewan und verantwortlich für Thüringen.
Daniel Josten, Mitarbeiter von Martin Schirdewan und verantwortlich für Niedersachsen.
Hans-Georg Ruhr, auch seit Beginn an bei Pulse of Europe und ansonsten Rentner und einer der Mitinitiatoren hier der Hilfe.
Mein Name ist Dieter Nagel, ich bin zum Pulse of Europe zugestoßen, als mich die Unruhe umtrieb, dass die Rechten in der Europawahl zu groß werden könnten. Das war eigentlich der Auslöser bei mir.
Jochen Künast, seit vorgestern Sprecher von Pulse of Europe, der Gruppe Goslar. Bin bei Pulse seit ca. 3 Jahren und war früher auch politisch aktiv vor ca. 40 Jahren und habe mir gedacht, mit meinem Eintritt in die Pension, ich könnte mal wieder ein bisschen was machen.
Gut.
Sehr angenehm.
Vereinbart haben wir, dass wir, ich habe ein paar Fragen vorher, damit Herr Schiedewan so ein bisschen orientiert war, aber es wäre natürlich viel besser, wenn sich einfach ein Gespräch daraus ergeben würde. Und ich denke, die Fragen sind auch nicht so, dass man sie von A bis Z abarbeiten muss. Wenn wir irgendwo hängen bleiben, ist es auch in Ordnung.
Jetzt kommt noch was Wichtiges.
Genau, wir können Wichtiges. Das ja gleich als offenes Gespräch
der Rest kommt
auch konzipieren, sind das Zwischenfragen oder Nachfragen oder einfach ein Dialog, auch immer möglich ist.
Genau.
Ja.
Und für die, die es vielleicht nicht wissen, Herr Schiedermann hat es ja schon gesagt, ist einer der beiden Fraktionsvorsitzenden der Linken mit dem GUENGL.
Wir haben uns umbenannt, wir heißen jetzt einfach nur, das ist ein bisschen einfacher, The Left.
Also, Left, gut.
International, ne?
Genau.
Ja. Und Sie sind von Haus Politikwissenschaftler, wenn ich das richtig weiß, und haben lange gearbeitet als Journalist und auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, glaube ich, und sind seit 2017 richtig im Europäischen Parlament.
Muss ich überlegen?
Ja. Ja, gut. Auch gut gemerkt. Gut, also vielleicht können wir so anfangen, auch mit der Erfahrung, warum sind Sie Europaabgeordneter? Sie könnten ja auch zum Beispiel, hier haben wir jetzt Kommunalwahlen oder Landtag oder keine Ahnung, Bundestagswahl.
Ja, ich habe mich auch früh politisch interessiert, bin früh politisiert worden und für mich war eigentlich immer klar, dass ganz zentrale Fragen unserer Zeit nur international gelöst werden können. Habe deshalb ganz früh meinen Fokus auch auf Europapolitik gelegt, auch mit meiner Ausbildung, aber auch mit meinem politischen Engagement. Und es betrifft halt Fragen von, sag mal, Steuerpolitik, also Steuergerechtigkeit lässt sich nur international herstellen. Die Frage von Krieg und Frieden lässt sich nur international bewerkstelligen. Die Frage von Klimagerechtigkeit lässt sich nur international bewerkstelligen. Der soziale Dumpingwettbewerb auch in den Mitgliedstaaten teilweise lässt sich eigentlich nur durch gute europäische Rahmenregelungen wieder aufheben und vielleicht auch umkehren. Und da war mir klar, dass eigentlich die zentralen Fragen unserer Zeit auch die Digitalisierung also das Internet sozusagen als weltverbindendes oder europapolitisch verbindendes Projekt nur international und europäisch lösen lässt. Deswegen mein Fokus da auch von Anfang an auf Europa ausgerichtet.
Und wenn Sie 4 Jahre dabei sind, ist der Ansatz richtig? Denken Sie, das eine ist ja eine Annahme, dass das geht. Was anderes geht es denn?
Also an meiner Einstellung dazu hat sich nichts geändert. Vielleicht habe ich in den 4 Jahren besser gelernt, was im Bereich des Möglichen und was vielleicht eher nicht im Bereich des Möglichen liegt. Ja, machen wir hier. Ich bin der, der es dir abnimmt und den Kaffee gern verteilt. Wer möchte denn? Wer hatte noch bestellt?
Wer wollte noch?
Einen wollte ich, glaube ich. Mhm. So. Jetzt haben Sie gar nichts.
Nein, wir hatten nicht bestellt.
Das ist nicht okay, finde ich. Ja. Wollen Sie noch was?
Dankeschön.
Wollen wir noch mal?
Nein.
Okay. Also, was möglich ist und was vielleicht weniger möglich ist, das hat natürlich mit den Gesetzgebungsprozessen, auch den europäischen Gesetzgebungsprozessen zu tun. Dass das Parlament ja nach wie vor leider kein Initiativrecht besitzt, zwar in den Haushaltsverhandlungen der Co-Legislator ist, also Mitgesetzgeber. Das ist auch wichtig. Also zum Beispiel, wir haben uns ja heute hier auch die Goslarschen Höfe angesehen, hier fließen ESF-Mittel rein. Es gab heftige Auseinandersetzungen um den jüngsten Haushalt, der beschlossen wurde, weil die Kommission dort vorgesehen hatte in ihrem ursprünglichen Vorschlag und das auch von den Mitgliedstaaten weitestgehend mitgetragen wurde, dass gerade im Bereich der Kohäsionsfonds, der Strukturmittel, der Sozialmittel und so weiter abgeschmolzen wird, es eine Umschichtung innerhalb des Budgets gibt. Und da haben wir als Linke, aber auch andere Kräfte im Europäischen Parlament gesagt, das ist eigentlich genau das, was die Menschen als Europa erfahren. Und es ist äußerst unklug, anzufangen, da zu sparen. Also so, wenn praktisch die Mittel, die in die Region, in die Kommunen fließen und die dort wirklich auch zur Lebensqualität beitragen, gekürzt werden, dann wird es europäische Politik weiter vom Lebensalltag der Menschen in den Mitgliedstaaten entfernen, der Europäerinnen und Europäer. Das war so unser Kritikpunkt. Es ist auch gelungen, in den schwierigen Haushaltsverhandlungen da ein bisschen nachzubessern. Trotzdem ist der Ansatz insgesamt leider ein bisschen abgesenkt worden, aber nicht ganz so schlimm wie ursprünglich vorgesehen von der Kommission. Aber da hat das Parlament eine ganz wichtige Rolle gespielt. Also das ist möglich, sozusagen. Das ist der Bereich des Möglichen. Nicht möglich ist es, wenn... Oder ganz schwierig und wenig möglich wird es, wenn jetzt zum Beispiel im Bereich der, ich sag mal, Digitalgesetzgebung, und Sie werden mich vielleicht noch fragen, was ich gleich mache, die Europäische Union hat ja angekündigt, ein ganz großes Digitalpaket, also die modernste digitale Gesetzgebung für das Internet sozusagen anzustreben. Und gestern ist eine Studie veröffentlicht worden von CEO, Corporate Europe Observatory, die eine lobbykritische NGO sind. Und die haben halt nachgewiesen, dass keine Branche derzeit so viel Geld in die Hand nimmt für Lobbyismus. Wir haben nachgewiesen, wie häufig sich die Kommission, also die zuständigen Kommissarinnen, mit diesen Lobbygruppen von Google, Amazon, Facebook etc. getroffen haben und wie weit die Gesetzgebung da beeinflusst wird, dann auch auf der Ebene. Ich bin dafür der verantwortliche Berichterstatter meiner Fraktion und habe aus Prinzip schon keinen von den Lobbyistinnen und Lobbyisten der großen Konzerne getroffen, weil dieser Markt so monopolisiert ist. Mittlerweile sagt man, dass die 5 großen Firmen 80% auch des europäischen digitalen Marktes beherrschen. Also Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. Und ich finde, da muss was passieren. Da muss man ran als Gesetzgeber und man darf sich von denen halt nicht lobbyieren lassen. Ich habe Frau Vestager gefragt, wie oft sie sich mit denen getroffen hat. Darauf gab es keine Antwort, weil eigentlich müssen ja die Lobbytreffen veröffentlicht werden mittlerweile. Das hat sie ein halbes Jahr lang nicht gemacht. Halbes Jahr ist aber auch die Frist und dann fingen sie an, sozusagen mit einem halben Jahr Verzug diese Lobbytreffen auch in ihrem Kalender zu veröffentlichen. Da waren aber die Entwürfe für die beiden Gesetze schon veröffentlicht. Das heißt, die Beeinflussung hat schon vorher stattgefunden und ist erst im Nachhinein transparent gemacht worden, jetzt auch nochmal durch NGOs. Und das ist so, da merkt man halt, wie man auch gegen Wände oder gegen Mauern läuft, auch mit progressiven Ideen.
Wir sind hier in der Provinz oder lokal. Wir wissen ja nicht, was in der großen, weiten Welt passiert, aber wenn man sieht, wie zum Beispiel die Agrarverhandlungen gelaufen sind, also ja. die Gelder der EU, wie die verteilt werden, mit welch jämmerlichen Ergebnis, dann sage ich als jemand, der hier nur an der Basis ein bisschen versucht, politisch zu arbeiten, das geht doch nur mit Korruption. Also wie funktioniert das? Zum Beispiel, Sie haben es jetzt an den fünf Digitalkonzernen gesagt. Die setzen sich zu der Frau Vestager ins Büro und sagen jetzt, wir brauchen das und das und das und dann kommen die dreimal und dann macht die das. So kann es doch eigentlich nicht sein. Also welche Mechanismen spielen sich eigentlich auf der Ebene ab, dass das so langsam vorangeht?
Naja, die gemeinsame Agrarpolitik, also die Auseinandersetzung läuft noch, aber ich würde da gerne ein bisschen ausholen, nicht zu komplex, aber die gemeinsame Agrarpolitik, die Auseinandersetzung läuft noch, deshalb, weil jetzt die Mitgliedstaaten in der Pflicht stehen, ihre nationalen Umsetzungspläne umzusetzen. Also wie das, was praktisch beschlossen wurde, als gemeinsame Agrarpolitik in den Mitgliedstaaten jeweils umgesetzt wird. Und da gibt es noch Möglichkeiten, jetzt in Deutschland zum Beispiel oder Dänemark oder Irland, tatsächlich auch was nachzubessern. Das Ergebnis dessen, was auf europäischer Ebene verabschiedet wurde, also was einerseits Direktzahlungen betrifft, andererseits die Mittel, die in die regionale Förderung laufen sollen, womit dann Biodiversität gesichert werden soll, wo nachhaltige Landwirtschaft gefördert werden soll und so weiter, das ist absolut unzufrieden und das war auch schwer umkämpft im Parlament. Also da haben wirklich auch massive Lobbyprozesse einerseits stattgefunden. Man muss sagen, dass die Hauptberichterstatter, also diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die da hauptverantwortlich für waren, durchaus auch Eigeninteressen hatten. Das war ja ein Skandal auch, dass der, ich weiß nicht, wo sie parteipolitisch stehen, das ist aber jetzt ein Fakt einfach, den ich benennen möchte, der konservative Hauptberichterstatter, also der maßgeblich verantwortlich war für die Gestalt jetzt der gemeinsamen Agrarpolitik für die nächsten Jahre, selbst ein großer Landwirt ist. So, da fließen natürlich Eigeninteressen mit rein, da geht es um Fördergelder, da geht es massiv um Geld an der Stelle und so wird dann halt europäische Politik manchmal nicht im Interesse der Allgemeinheit gestaltet, sondern in diesem Fall tatsächlich im Interesse von Landwirtinnen und Landwirten, die große landwirtschaftliche Agrarbetriebe oder auch industrielle Landwirtschaft betreiben. Alle wissen, die gemeinsame Agrarpolitik ist nicht kompatibel mit den Erfordernissen des Klimaschutzes. Das ist breit kritisiert worden. Es gibt eine ganz starke zivilgesellschaftliche Bewegung von jungen Aktivistinnen und Aktivisten, mit denen ich vor wenigen Wochen ein Treffen hatte. Zu denen zählt unter anderem auch Greta Thunberg, die gibt denen ihr Gesicht sozusagen. Aber das sind Leute aus, also junge, engagierte Europäerinnen und Europäer aus vielen Ländern, die sagen, mit dieser gemeinsamen Agrarpolitik und dem Beibehalten der industriellen Landwirtschaft, so wie die jetzt organisiert ist, mit dem Beitragen zu den Treibhausgasen und so weiter, zerstört ihr unsere Zukunft. Wir haben euch das vorher gesagt, die Wissenschaft sagt euch das vorher. Fast die Hälfte des Parlaments hat eine andere Position und ihr zieht das trotzdem durch. Das ist unverantwortlich. Also ich würde nicht von Korruption reden, aber ich würde von ganz starken Interessengruppen reden, die ganz starke Beharrungskräfte haben. Und ich würde von einer sehr unvorteilhaften, sagen wir mal, Interessendoppelung reden bei den Hauptberichterstattern, die einerseits Landwirte sind und dann vorgehen, Politik für die Allgemeinheit zu machen, aber wissen, dass wenn sie das und das ändern, das Geld nicht mehr bei ihnen selbst ankommt und deswegen natürlich nicht im Interesse der Allgemeinheit Politik gestalten oder der Zukunftsfähigkeit von Landwirtschaft, sondern tatsächlich der Zukunftsfähigkeit ihrer eigenen Agrarbetriebe agieren. So, das ist real, das ist ein Skandal, das ist auch breit kritisiert worden. Aber jetzt hat die Mehrheit des Hauses das so verabschiedet und jetzt muss man gucken, wie halt die nationalen Pläne umgesetzt werden.
Und wie ist das bei Digitalkonzernen, weil Sie eben auch darüber berichten, dass die, haben die auch unmittelbare Lobbyvertreter in den Parlamenten sitzen, im Parlament sitzen oder?
Von den Digitalkonzernen, also Brüssel weist nach Washington DC die größte Lobbyistinnendichte der Welt auf. Das ist also ein Pflaster, wenn man da das Parlament verlässt und sich in den Kaffee sitzt und über Politik redet, was man ja manchmal macht mit Kolleginnen und Kollegen, da sollte man tunlichst aufpassen, was man sagt, so, weil man nicht genau weiß, wer zufällig am Nebentisch sitzt. Das heißt, die haben 30.000 registrierte Lobbyistinnen und Lobbyisten, die entsprechend auch, wenn sie sich in das Lobbyismusregister eintragen, Hausausweise kriegen und so weiter und dann relativ auf kurzem Wege irgendwo anrufen können und sich Termine auch vereinbaren.
Wie gesagt, direkt in Brüssel 30.000.
Und soweit ich weiß, sind 30.000 registriert. Ja. So, das ist, also ich meine, das variiert und so weiter. Jetzt durch Corona ist das auch wieder weniger geworden. Aber die letzte Zahl, die ich jetzt in Erinnerung habe, ich prüfe die nochmal, aber waren 30.000 Personen, die als Lobbyistinnen und Lobbyisten offiziell registriert sind in Brüssel. Also das ist mehr als ein
interessanter Markt.
Das ist ein super interessanter Markt. Da wird viel Geld verteilt und da wird aber auch tatsächlich, da werden Weichen gestellt für die Zukunft bestimmter Sektoren. Und der im Moment am stärksten lobbyierende, also die am stärksten lobbyierende Branche ist eben die Digitalbranche, weil die Union, das habe ich ja gerade gesagt, die Kommission angekündigt hat, das modernste digitale Gesetzgebungspaket der Welt im Weltmaßstab auf den Weg bringen zu wollen.
Genau, ich habe nochmal, den nehme ich dann nachher mit. Ja.
Dann also Industrie, Pharmaindustrie und so weiter und so fort, alle sind dort vertreten, Bankenwesen, also das Finanzwesen machen enorm Druck sozusagen, enorm Druck. Zu den Lobbyistinnen und Lobbyisten zählen aber auch NGOs zum Beispiel, also Leute, die auch in dem Lobbyregister sich registrieren lassen, dann aber zum Beispiel sehr kritisch die Machenschaften der Finanzindustrie betrachten oder so. Die gelten auch offiziell als Lobbyisten, deshalb gibt es so eine hohe Zahl. Und in diesem Bereich digital, also weil das gerade so ein bisschen mein Steckenpferd ist, es ist tatsächlich so, dass meine Kolleginnen und Kollegen sich auch mit den Vertretern und Vertreterinnen der großen Digitalkonzerne treffen. Ich halte das für falsch. Also ich würde das nicht machen. Einfach aus dem Grunde, weil die natürlich mit ihren Argumenten den Meinungsbildungsprozess, während Politik gestaltet wird, versuchen zu verändern. Und das Interesse von Facebook nicht meines ist, wenn es darum geht, Daten teilweise auch auf fragwürdige Art und Weise zu gewinnen, also Datenmining nennt sich das ja, und die dann an unbeteiligte Dritte zu verkaufen, über gezielte Werbung die Umsätze zu steigern und so weiter und so fort. Da geht es um Datenschutz, da geht es um Verbraucherinnenschutz. Und das sind für mich die Werte, die da einen höheren Stellenwert haben als das finanzielle oder das, das finanzielle Interesse von Facebook. Und deswegen sage ich, treffe mich mit denen nicht. Ich treffe mich mit Verbraucherschutzorganisationen und mit Datenschutzorganisationen und rede mit denen, was man jetzt machen müsste, um diese Werte, um diese Güter, diese gesellschaftlichen Güter in diesen Gesetzgebungsprozess einfließen zu lassen. So mache ich das.
Und was ist denn die sozusagen die Eintrittskarte der Lobbyisten? Also warum reden die etwa mit Kollegen, Kolleginnen von Ihnen? Sagen die einfach, sie bringen in den ganzen Prozess Sachkenntnis ein oder irgendwie muss ja eine Begründung gehen, damit die Türen aufgehen?
Ja, ich glaube, das ist einerseits eine eingeübte Praxis, also ein bisschen verwerflich eine eingeübte Praxis, und zum anderen wird natürlich da auch immer gesagt, was Sie gesagt haben, wir bringen eine bestimmte Fachkenntnis mit und möchten Ihnen unsere Erkenntnisse gern vorstellen, damit Sie entsprechend die auch aufnehmen. Häufig handelt es sich dabei aber auch um natürlich sogenannte Günstlingsgutachten und so weiter und so fort, weil wenn ein multinationaler Digitalkonzern zu der Wissenschaft teilweise geht, die ja auch prekär ist, und sagt, wir bräuchten mal was, was ein bisschen in unserem Sinne aussieht, dann passiert sowas häufiger. Deswegen gibt es bei Anhörungen im Parlament mittlerweile auch Unterscheidungen, wo auch Universitätswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Professorinnen und Professoren sagen, wir arbeiten an der Universität, aber unser Gutachten ist unabhängig finanziert. Das wird extra nochmal gesagt. Andere sagen, wir arbeiten an der Uni, aber wenn dann das unabhängig fehlt, dann kann das sein, dass halt sozusagen der Drittmittelauftrag auch von den großen Konzernen gekommen ist. Also,
ja, es erschlägt einen ja eigentlich ein bisschen. Und man könnte sagen, ich setze mich jetzt in die Ecke und mache nichts mehr. Ne? So hier vor Ort. Aber die Sachlage ist nun einfach so und man muss einfach, genauso wie in Berlin, Lobbyregister, wurde ja lange drum gekämpft. Da kommt ja immer nur ein Abklatsch im Grunde genommen, wie ich empfinde, bei raus. Die Verantwortung, die eigentlich der gewählte Vertreter auf sich geladen hat oder so, der wird er in diesem Kreis, er wird ihm nicht gerecht. Und da ist ja die Frage, wie kann man denn, man kann das nicht zurückdrehen, man kann das nicht aufheben, das weiß man eigentlich. Gibt es denn eben Möglichkeiten, zum Beispiel, dass wenn jemand kommt und möchte etwas vermitteln, er kann es ja im Zweiergespräch machen oder es könnte einen Rahmen geben, wo man sagt, na, da müssen mehr dran beteiligt sein. Das wäre ja auch vielleicht
Transparenz
eine Möglichkeit, etwas mehr Transparenz zu schaffen. Ne? Weil abschaffen wird man es nicht können. Ja. Dazu ist die Potenz der Lobbyisten zu groß. Mhm. Und da muss man eben gucken, was da machbar ist. Ne? Ja. Und ich muss sagen, mir ging es jedenfalls so, ich will jetzt nicht auf von der Leyen kommen und wie die da hingekommen ist, so, ja. Ich kannte sie hier schon als Sozialminister in Niedersachsen und weiß, dass sie alles nur weggelächelt hat. Aber ich denke mal, die Frage, warum sollen Menschen Europa mittragen, die bleibt ja wichtig. Die Auseinandersetzung Polen, Ungarn und so, das bleibt ja alles irgendwie wichtig, weil mein Credo ist immer noch zu sagen, 70 Jahre Frieden sind es wert, diese EU aufrechtzuerhalten, aber sie muss eben verbessert werden.
Ja, vielen Dank für den Beitrag. Finde ich genau richtig, wenn das jetzt ein bisschen negativ klang, was ich dargestellt habe. Denn manchmal ist die Realität halt komplex und das heißt aber nicht, dass man sich nicht europäisch engagieren soll, ganz im Gegenteil.
Ja, ja.
Ich meine, es geht eben genau darum, Verbesserungen herzustellen und natürlich ist es sinnvoll, eine europäische Digitalgesetzgebung zu haben. Sie darf halt nur nicht aus den Federn der großen Digitalkonzerne stammen. So. Das heißt, ich setze mich ja da trotzdem für eine Verbesserung praktisch ein, für Datenschutz und so weiter, auch für den Zugang kleiner und mittelständischer Unternehmen, Startups, der Verbesserung der Arbeitsbedingungen derjenigen, die in der Digitalökonomie beschäftigt sind und so. Und deshalb lohnt sich dieser politische Kampf ja auch. Aber man muss halt begreifen, dass europäische Politik neben dem Ideal immer trotzdem auch tatsächlich eine realpolitische Auseinandersetzung ist. Und da wird natürlich, wie in der Politik insgesamt, auch manchmal mit Haken und Ösen gespielt. So, aber wir sind ja bereit, mein Team ist schlagkräftig, unsere Partei hier vor Ort ist schlagkräftig, wir sind ja bereit, diese Auseinandersetzung auch zu führen, tatsächlich im, ich sag mal, gesellschaftlichen Interesse oder der Interessen, die wir vertreten. So, also Europapolitik ist natürlich total notwendig und wichtig und ich bin immer noch überzeugt davon, dass sich die großen gesellschaftlichen Fragen nur international und europäisch lösen lassen. Ich lasse mich ja auch von dem Einfluss der Lobbyvertreterinnen und Lobbyvertreter nicht einschüchtern oder so. Ich habe ja meine eigenen Strategien, wie ich damit umgehe. Und natürlich haben Sie völlig recht, es gibt noch andere Fragestellungen, die im Moment dringend und ich glaube auch nur europäisch tatsächlich verhandelt und behandelt werden müssen. Das ist die Entwicklung des Zustandes der Demokratie, der Grundrechte in der EU, in einzelnen Mitgliedstaaten. Und das sind nicht nur Ungarn und Polen, an die denkt man immer zuerst. Im Moment hat Slowenien die Ratspräsidentschaft inne. Janez Janša, der slowenische Ministerpräsident, wird gern als Mini-Trump bezeichnet, ist der beste Freund von Viktor Orban und führt genau die gleichen Angriffe auf die Pressefreiheit und Medienfreiheit in Slowenien durch, wie zum Beispiel Orban das in Ungarn gemacht hat. Er hat einfach aufgehört, obwohl er per Gesetz dazu verpflichtet ist, die staatliche Nachrichtenagentur, die unabhängige Nachrichtenagentur zu finanzieren. Der sagt, die kriegen erst wieder Geld, wenn die Leute an der Spitze ausgetauscht werden. Das heißt, er will ihm genehmes Personal dort einsetzen und dreht ihnen einfach den Geldhahn zu. Das sind direkte Angriffe auf die Pressefreiheit, auf die vierte Gewalt, damit auf das gesunde Funktionieren einer Demokratie. Und das sehen wir in vielen, leider mittlerweile in vielen europäischen Mitgliedstaaten, dass es enorme Probleme gibt. Bulgarien mit der Korruption, als in Österreich, wie gesagt, ich weiß nicht, wo sie politisch stehen, aber als ÖVP, FPÖ regiert haben, gab es Angriffe auf die gewerkschaftliche Organisationsfähigkeit, da sind die Rechte von Gewerkschaften angegriffen worden. In einigen Mitgliedstaaten gibt es fundamentale Auseinandersetzungen um die Gleichstellung von Mann und Frau und so weiter. Also es gibt wirklich eine Auseinandersetzung auch in der EU, in vielen Mitgliedstaaten, um Demokratie, ganz, ganz essentiell um Demokratie und um Grundrechte und Freiheitsrechte. Und ich glaube auch, dass da der Europäischen Union eine entscheidende Rolle beikommt, wenn sie ihrem Anspruch gerecht werden möchte, dass diese Rechte und die Demokratie weiter funktionieren. Das heißt, der Rechtsstaatsmechanismus, der jetzt eingeführt worden ist, den haben wir auch unterstützt zum Beispiel. Wir haben den gegen die politische Rechte im Parlament durchgesetzt, die natürlich sich eher mit Orban und Janša und anderen solidarisiert und sagt, ihr könnt nicht in die Souveränität der Mitgliedstaaten eingreifen. Wir sagen, das ist kein Eingriff in die Souveränität der Mitgliedstaaten, sondern europäische Gelder, die Vergabe von Gemeinschaftsgeldern ist gekoppelt an die Einhaltung bestimmter auch demokratischer Standards. Und das ist okay. So, das ist kein Eingriff in die Mitgliedstaaten, sondern die kriegen das Geld nur, wenn das Geld nicht zum Abbau von Demokratie verwendet wird. Völlig in Ordnung. Und da läuft ja jetzt auch eine Auseinandersetzung tatsächlich, weil Polen und Ungarn vom Europäischen Gerichtshof geklagt haben gegen die Anwendung dieses Rechtsstaatsmechanismus. Das Urteil noch aussteht und ich hoffe sehr, dass der Europäische Gerichtshof entsprechend urteilen wird und sagt, ja natürlich Leute, dürft ihr nicht mit europäischen Geldern die Demokratie in euren Ländern abbauen. Was soll denn das? Weil das sind tatsächlich Grundfragen, Kernfragen unseres Zusammenlebens und da geht es bis ins Leben sozusagen der einzelnen Person. Und das muss entsprechend auch angegangen werden. Dafür braucht es die Europäische Union.
Man kann ja, oder man soll nicht, finde ich, jetzt zusammenbringen, die Frage Orbán und Demokratie. Aber mich erschüttert ja auch immer wieder diese Dickhäutigkeit der deutschen Politik, abgemahnt zu werden, Dinge nicht umzusetzen. Sind ja relativ vorne bei auf der Liste. Das ist doch auch ein Trauerspiel, ne?
Ja, das ist ein Trauerspiel. Deutschland erlaubt sich das aufgrund seiner wirtschaftlichen Macht und der Position, die es innehat in der Europäischen Union als stärkste Volkswirtschaft. Allerdings muss ich sagen, die sogenannten, das nennt sich Country-Specific Recommendations, die länderspezifischen Empfehlungen, die von der Kommission manchmal an die Mitgliedstaaten gegeben werden, in Form eines blauen Briefes, die sind manchmal durchaus auch aus meiner Position kritikwürdig. Es gab eine Studie, die ich in Auftrag gegeben habe, die belegt hat, dass durch diese Country-Specific Recommendations zum Beispiel die Mitgliedstaaten in den letzten Jahren, seit 2011, also in den letzten 10 Jahren, aufgefordert worden sind. Vielen Dank. Aufgefordert sind, auch im Bereich des Gesundheitswesens Privatisierung vorzunehmen, Kosten zu reduzieren und so weiter und so fort, um die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge herzustellen. Das halte ich für falsch. Also wenn ein Mitgliedstaat sagt, nein, wir wollen unser Gesundheitssystem nicht privatisieren, dann finde ich das total okay, sozusagen. Weil öffentliche Daseinsvorsorge gehört in öffentliche Hand, muss auch öffentlich finanziert werden und darf nicht den Privaten überlassen werden. Spätestens das sollten wir seit der Pandemie gelernt haben, wie die Mitgliedstaaten, die Gesundheitssysteme in all den Mitgliedstaaten wirklich am Rande des Kollaps standen. Und da hat die Kommission auf der Grundlage der Verfasstheit einiger, ich sag mal, tatsächlich auch wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in der EU, was sich als europäischer Semesterprozess nennt. Ich weiß nicht, wenn das zu abstrakt ist, fragen Sie, ja? Dann müssen Sie mir sagen, wenn ich irgendwie das weiter erläutern soll. Aber im Rahmen dieses europäischen Semesters, wo auf Haushaltskontrolle gedrängt wird, weil es bestimmte Verschuldungs- und Defizitregeln gibt, werden die Mitgliedstaaten jedes Jahr dazu angehalten, bestimmte Veränderungen in, ich sag mal, ihrer Ausgabenstruktur in den nationalen Haushalten vorzunehmen. Wenn die Rahmenbedingungen nicht erfüllt werden, gibt es diese Country-Specific Recommendations, dann gibt es die blauen Briefe, da muss nachgebessert werden. So. Und wenn dann die Nachbesserung heißt, weil öffentliche Daseinsvorsorge in der EU als öffentliche Dienstleistung begriffen wird und damit dem Dienstleistungsrecht unterfällt und damit die Intervention des Staates finanziell in die Daseinsvorsorge untersagt werden kann, weil es gegen Beihilferecht verstößt, dann finde ich, muss der Staat sagen, nö, machen wir nicht, unsere Bürgerinnen und Bürger und die Nähe des Staates zu den Bürgerinnen und Bürgern ist uns näher, als dass wir zum Beispiel die Wasserwirtschaft, die das Gesundheitswesen, Pflege und so weiter und so fort in die Hände privater geben. So, und da finde ich, muss ein Staat dann auch sagen, das ist eigentlich nicht eure Kompetenz, das ist unsere Kompetenz.
Wir haben ja das Thema. Alles,
ne? Ist nicht einfach.
Es ist nicht einfach.
Ich habe gesagt, es ist komplex.
Es ist nicht einfach.
Den Digitalbereich sehr schnell verlassen. Meine Rückfrage, es geht ja in dem Bereich auch häufig um Datenschutz und europäische Vorstellungen, die nun ganz anders sind als die der großen 5. Wie groß ist denn, und man liest immer mal, dass an der Stelle, ich sag mal, gebaggert und gearbeitet wird.
Ja.
Wie groß ist denn die Chance, dass es dazu zu Ergebnissen kommt?
Ich würde gleich mal eine Frage nachhaken.
Ja.
Die Position dieser großen 5 ist ja so stark, weil es kein europäisches Pendant gibt.
Genau.
Also ja, das ist ja die Hauptkrux beim Ganzen. Sie können hier auch nur so auftreten, weil sie kein europäisches Pendant haben.
Genau.
Wie wird das im Europäischen Parlament diskutiert? Wie ist das mit Anstoßfinanzierungen, industriefreundlichen Handeln, um durch ein digitales Gegenstückchen erstmal zu innovieren.
Vielleicht zwischendurch ganz kurz, weil zweimal deuten Sie schon, also in unserer Gruppe gibt es von CDU bis Sympathie zur Linken eigentlich alles. Das, glaube ich, ist auch die Stärke unserer Gruppe, nur zur Information.
Dann halten Sie, wenn Sie so stark sind, wenn Sie so stark sind, halten Sie aus, dass ich meine Position auch darstelle jetzt im Gespräch.
Wollen wir ja auch. Gut.
Wir sind hier da. Genau, und ich respektiere Ihre Position auch. Ich verbinde die beiden Antworten, weil die ja in die gleiche Richtung gehen. Und fange vielleicht bei Ihnen an und komme dann zu Ihrer Frage. Es gab die Ankündigung der für die Digitalpolitik zuständigen Kommissarin, nochmal Vestager, Vesteja eigentlich ausgesprochen, aber wir nennen sie ja Vestager, ein sogenanntes Competition Tool, das ist so eine Art Marktbereinigungsinstrument, in das jetzt zu verabschiedende Gesetzgebungspaket zu integrieren. Dieses Marktbereinigungsinstrument hat das Ziel, Fusion auf dem digitalen Markt eventuell zu untersagen. Warum ist das notwendig? Weil die großen fünf den Markt kontrollieren, weil noch nicht eine einzige Fusion, und es gab einen italienischen Wissenschaftler, der in einer der Anhörungen gesprochen hat, der sprach von bis zu 1000 Fusionen, die die großen fünf auf dem europäischen Markt unternommen haben. Das heißt, die haben die gesamte Konkurrenz weggekauft, übernommen sozusagen. Und es gab nicht eine einzige Fusion, die untersagt worden wäre von den zuständigen Behörden. Weil es keine entsprechende europäische Gesetzgebung gibt und weil die nationalen Behörden da nicht zuständig sind, weil das multinationale Konzerne sind und in der Regel übernehmen die irgendwelche Betriebe, die auch international agieren und damit wird das Marktgleichgewicht nicht wirklich außer Kraft gesetzt in dem Mitgliedstaat, weil nur ein ganz kleiner Teil des Kuchens jeweils in dem Mitgliedstaat übernommen wird. So, dann gab es diesen Vorschlag von ihr oder diese Ankündigung. Und dann wurde dieses Gesetzgebungspaket vorgelegt und darin fehlte das Competition Tool. Ich habe Ihnen ja gesagt, es gab diese Lobbytreffen in der Zwischenzeit. Meine große Vermutung ist, dass sozusagen die großen fünf Druck gemacht haben, dass das nicht mit aufgenommen wird. Und seitdem bin ich tatsächlich, sage ich es, der einzige der zuständigen Abgeordneten, die immer sagen, wo ist dieses Competition Tool? Wir brauchen das, um den Markt zu öffnen, um Ihre Frage zu beantworten, für kleine und mittelständische europäische Unternehmen, damit es nicht zu weiteren Marktverzerrungen kommt, für innovative Startups, die viel schlechtere Voraussetzungen haben als die großen multinationalen, milliardenschweren Unternehmen, die sich natürlich easy leisten können, jetzt auch nochmal die moderne Technologie von diesem Startup oder diesem zu kaufen.
Ja.
So, dieses Competition Tool fehlt. Das ist eine Riesensauerei. Und wir sind tatsächlich die einzige Fraktion, die massiv um die nachträgliche Implementierung da nochmal kämpfen. Ich glaube nicht, dass wir Erfolg damit haben werden. Was man machen kann, ist natürlich über weitere Anschubfinanzierung zu diskutieren. Aber man muss gleichzeitig, und die gibt es auch, man muss aber über Schutzmechanismen reden. Dass nicht dieser Prozess weiter stattfindet, dass die Großen ungehindert praktisch, das ist wie ein Wildwestmarkt, ehrlich gesagt. Die nehmen sich einfach alles, was ihnen gefällt. Und es gibt keine gesetzlichen Regulierungen, die das verhindern können derzeit. So, und das, finde ich, muss geändert werden. In Großbritannien zum Beispiel, in der britischen Gesetzgebung, die ja die EU verlassen haben, gibt es ein solches Competition Tool. Da kann die zuständige nationale Behörde auch sagen, nein, diese Fusion von Google oder diese Übernahme durch Google untersagen wir, weil das unseren Digitalmarkt sozusagen in Ungleichgewicht bringt und unsere britische Wirtschaft sozusagen damit aufhört zu existieren.
Da wird Google dann noch subventioniert.
Genau.
Mittel, die wir geben.
Staatliche Mittel und danach wird es aufgekauft.
Ja, richtig. So, also es gibt Anschubfinanzierung, da soll mehr passieren, auch die Infrastruktur soll ausgebaut werden, aber wir brauchen gleichzeitig, ich sag mal, einen Schutz von europäischen Strukturen in diesem digitalen Markt. Und da hinkt im Moment das Gesetzgebungsverfahren hinterher. Das hat übrigens viel auch mit Ihrer Frage zu tun, nämlich die Frage der Daten, der Datensicherheit. Daten sind der moderne Rohstoff dieser Unternehmen. Und mit Daten verdienen die ihr Geld. Da muss ich Sie ja jetzt nicht sozusagen irgendwie informieren darüber. Das wissen wir ja seit vielen Jahren. Nur die Datenverwertung durch diese Unternehmen ist völlig intransparent. Ich hatte in einer anderen Anhörung zum Beispiel den Vertreter von Google gesagt oder ihn damit konfrontiert, naja, ihr Unternehmen aggregiert ja die personalisierten Daten, also jeder Zugriff von Ihnen im Internet wird durch Algorithmen ausgewertet. Damit werden Ihre Interessen erkannt, nicht nur Ihre Interessen, sondern damit wird dann irgendwann auch geclustert, wer Sie sind, was Ihre persönlichen Vorlieben sind. Und das geht bis da hinein, dass sozusagen ihre Kaufgewohnheiten analysiert werden, bestimmte Produkte gezielt angeboten werden und im Grunde genommen sie in ihrem Entscheidungsfreiraum als Individuum beschränkt werden. Das ist Praxis.
Erleben wir ja täglich.
Genau, das erleben wir täglich. Wenn ich mal sozusagen nach einem Flug irgendwie gucke, ich versuche zu vermeiden zu fliegen, dann habe ich die nächsten Tage immer irgendwelche Flugangebote, und das kennen Sie ja auch. Wenn ich mal gucke, ich brauche neue Schuhe, bin irgendwie durch den Regen gelaufen oder so und muss die leider aussortieren, werden mir die nächsten Tage immer irgendwelche Schuhe angeboten oder so. Das hat
ich
was mit
einen neuen Drucker und seitdem, ich habe den schon längst seitdem kriege, doch ein Druckerangebot.
Genau, und dann stellen Sie sich vor, diese Algorithmen sind mittlerweile so verfeinert in der Datenauswertung, dass weder Sie noch ich jeweils das Gleiche sehen, sondern das völlig personalisiert ist. Sie sehen etwas anderes im Internet als ich, was mir von diesem
Also so weiß ich, was meine Frau mir früh Weihnachten schenken will.
Ja, müssen aber auf ihren Account. Wir müssen auf den Account ihrer Frau.
Kriegst du noch Geschenke zu
jede Menge.
Auch in meinem Alter, das hört nie auf.
Also, damit verdienen die also Geld mit diesen präzisen Voraussagen, was sie und ich brauchen. So. Und damit ist natürlich die grundlegende Datensicherheit dessen, was mich als Individuum ausmacht, komplett in Frage gestellt. Ich bin gar kein Kunde von denen, sondern ich bin das Produkt, das verkauft wird. An dritte wirtschaftliche Teilhaber, an dritte Partner, wirtschaftliche Partner, die mir wiederum etwas verkaufen. Und das ist das Geschäftsmodell. Und jetzt gibt es eine Gruppe im Parlament, die wurde begründet von einem belgischen, also der Arbeiterpartei gehört ja an Sozialdemokrat, ist der Paul Tang. Der gehört eine grüne Abgeordnete an, der gehöre ich an und auch eine dänische Liberale. Und wir setzen uns dafür ein, dass das nennt sich Tracking Free Ads Coalition, also dass sozusagen dieses, dass man nicht mehr von dieser gezielten Werbung bombardiert wird, dass damit das Geschäftsmodell in Frage gestellt wird der Großen. Die können ja Werbung verkaufen, das ist mir ja egal. Aber es darf nicht auf Grundlage meiner persönlichen Daten basieren, sondern vielleicht auf irgendwelchen allgemein zugänglichen Daten oder so. So wie Zeitungen das auch machen, zum Beispiel. Ne? So, und wir wehren uns dagegen. Da hat sich eine Koalition gebildet. Lustige Geschichte. Facebook hat eine riesen Anzeige in einer niederländischen Zeitung vor ein paar Tagen geschaltet, wo sie sich gegen diese Tracking Free Ads Coalition aussprechen. Also wir zeigen schon Wirkung, die kriegen halt Angst vor uns. Weil ganz viele NGOs unterstützen, weil immer mehr Abgeordnete im Europäischen Parlament uns unterstützen und Facebook denkt, wir wollen ihnen ans Säckel, wollen wir ja tatsächlich auch. Und sie fangen an, sich öffentlich zu wehren und schalten Anzeigen in großen Zeitungen. Das heißt also, der Handel mit personalisierten Daten, dieses Geschäft, dagegen kämpfen wir. Dagegen kämpfe ich, um eine Frage dazu beantworten. Da geht es wirklich um Datensicherheit, um grundlegende Datensicherheit. Und zum anderen, glaube ich, ist das okay, wenn die Werbung schalten, aber halt nicht wirklich mit dem, was mich als Mensch ausmacht. Das dürfen die nicht haben. Ja? So, ja.
Ich noch ein anderes Thema. Ich wollte fragen, wie sieht das mit Zusammenarbeit zwischen Fraktionen? Ist das sehr schwierig? Wird das Klima rauer oder gibt es zwischen Fraktionen verschiedene Verständigungen?
Verschiedene Richtungen, Fraktionen.
Ja, natürlich.
Ja. Da habe ich Ihnen eine schöne Erfolgsgeschichte unserer politischen Arbeit, die dann irgendwann eine gemeinsame politische Arbeit geworden ist, erzählen, um die Frage zu beantworten. Im März 2020 hat die Linksfraktion im Zuge der Corona-Krise das erste Mal den Antrag gestellt, dass die Patente auf Corona-Impfstoffe freizugeben sind, um die Pandemie weltweit effektiv bekämpfen zu können. Da gibt es unterschiedliche Positionen zu. Da waren wir ganz allein. Dann haben sich dem andere Abgeordnete erst angeschlossen aus anderen Fraktionen, dann haben sich dem andere Fraktionen angeschlossen und am Ende gab es eine Mehrheit dafür. Die Kommission hat noch nichts geändert und die Bundesregierung steht dem auch noch im Weg. So. Aber das ist sozusagen ein Beispiel von Zusammenarbeit, wo ein sinnvoller politischer Vorschlag mehrheitsfähig geworden ist. Und das gibt es in vielen Bereichen. Das ist möglich. Es wird allerdings Also das ist ein fluider Raum praktisch mit den 7 Fraktionen. Es gibt unterschiedliche Mehrheiten, die sich bilden, abhängig auch von Politikfeldern. Jetzt gibt es allerdings die große Sorge, und das haben Sie wahrscheinlich mitgekriegt und Sie vorhin auch angesprochen und Sie auch, dass die extreme Rechte eventuell eine neue Fusion im Parlament vornimmt und damit stärker wird. Es gibt 2 extreme rechte Fraktionen gerade. Eine ID, das ist eigentlich eine faschistische Fraktion, Identität und Demokratie, witzigerweise nennen die sich.
Identitären kommt, weil ID.
Genau, also AfD ist da drin, Marine Le Pen ist da drin, die Lega, die italienische Lega und so weiter. Genau. Und dann gibt es die ECR, das sind so national-konservative bis aber auch offen faschistische Parteien, die eben sich erstmal nicht in der ID, sondern in der ECR organisiert haben. Und die beiden Parteien beider Fraktionen haben vor kurzem auf europäischer Ebene ein gemeinsames Bündnis lanciert, das wahrscheinlich in die Bildung einer gemeinsamen europäischen faschistischen Partei mündet und damit wahrscheinlich in die Bildung irgendwann einer großen rechtsextremen Fraktionen im Europäischen Parlament, die Stand jetzt, so viele Mitglieder wie die beiden haben, sogar drittstärkste Fraktion ad hoc wäre und eventuell, wenn es ihnen gelingt, noch ein paar Unabhängige zu gewinnen, weil einige der Jobbik zum Beispiel aus Ungarn ist in keiner dieser beiden Fraktionen, sondern sind Unabhängige, sind aber klar Faschisten. Wenn die sich denen noch anschließen würden, könnte es sogar sein, dass sie zur zweitstärksten Fraktion sind. Und das wird natürlich die Zusammenarbeit massiv verändern, weil es immer wieder auch Punkte gibt, dass ich sehr kritisiere, dass zum Beispiel diejenigen von Ihnen, die der CDU näher stehen, werden mir das verzeihen, aber dass die CDU-CSU zum Beispiel niemals eine klare Grenze zu Orbán gezogen hat oder so. Und es gibt also eine Tradition der Zusammenarbeit auch zwischen manchmal der konservativen Fraktion und den rechten Fraktionen im Parlament in bestimmten Politikfeldern, die von mir auch öffentlich, aber auch im Parlament, auch in den Reden sozusagen kritisiert wird, weil ich finde, dass Demokratinnen und Demokraten, egal wo wir unterschiedliche inhaltliche Positionen vertreten, noch zumindest in einer Sache nicht wackeln dürfen, nämlich in der Abgrenzung nach rechts. Und das ist nicht immer der Fall im Europäischen Parlament.
Wir sind ja in Brüssel gewesen zu besuchen. Mich und wahrscheinlich auch die anderen fanden es schön zu hören, dass man sagt, wenn wir hier untereinander nicht miteinander sprechen würden, wo wir auf Kompromisse angewiesen sind, dann kämen wir überhaupt nicht weiter. Anders als in Berlin, sagt er, wenn da jemand zweimal im Einstein mit einem anderen gesehen wird, wird gleich was vermutet. Wenn wir hier nicht zusammenkämen, würde es gar nicht funktionieren. Das ist jetzt mal unabhängig von dem, was Sie eben gesagt haben. Aber scheinbar, wenn es nicht ein Märchen war, scheinbar funktioniert ja Politik in Brüssel auch ein Stück darüber, dass man einfach noch im Gespräch ist.
Ja.
Gott sei Dank.
Ja. Ja, ja, also genau, wir sind im Gespräch. Ich habe gute Kontakte, vor allem also bis in die liberale Parteienfamilie, Liberale, Sozialdemokraten, Grüne. Ich kann mich mit Manfred Weber unterhalten, das ist kein Problem, auch wenn wir da wenig inhaltliche Übereinstimmung finden werden. Aber wie gesagt, nach rechts bin ich relativ deutlich und sage, da möchte ich nicht. So.
Zwischendurch hat schon mal angeklungen, also Polen, Ungarn, Bulgarien und diese Geschichte. Die Frage einfach, die wir auch manchmal diskutieren, was macht man eigentlich mit diesen Ländern? Also wir haben diese Auseinandersetzung in Polen, jetzt habe ich gestern oder heute in der Zeitung gelesen, dass es wirklich so einen Konflikt gibt, gilt also, ich glaube für Polen war das polnische Verfassungsrecht oder gilt sozusagen EU-Recht, ja, also was toppt das andere, ja, das heißt, die Frage einfach, wie geht man eigentlich mit diesen Entwicklungen, wenn sie denn nicht zu stoppen sind, weiter um? Man hört ja manchmal so populär, dass dann jemand sagt, schmeißen wir sie raus. Mal abgesehen davon, dass das glaube ich auch nicht so einfach geht, sie rauszuschmeißen. Aber die Frage ist ja auch immer, selbst wenn man es könnte, dann lässt man die Leute natürlich auch ein bisschen vom Gängelband, sofern es so ein Gängelband gibt. Also macht es nicht auch Sinn, Regime, die sich immer weiter nach rechts bewegen, ja, möglichst lange zu halten, damit sie zumindest noch ein bisschen unter Kontrolle ist? Oder ist das zu naiv gedacht?
Vielleicht einen Einsatz dazu nochmal. Ich habe gerade anders gelesen, nicht rausschmeißen, sondern den Gedanken, es ist niemand verpflichtet, in der EU zu sein.
Ja. Aber der Gedanke von Hans-Georg Ruhe, also da hätte ich gerne eine Antwort auf, wie Sie das sehen. Ja. Dass es immer noch besser ist, Sie dabei zu haben, als Kontrolle ist wahrscheinlich, aber Sie dabei zu haben, als Sie loszulassen. Wie sehen Sie das?
Also formal rechtlich ist es sowieso nicht möglich, die rauszuwerfen. Wir können den Artikel 50 sozusagen triggern und austreten, aber man kann sie nicht rauswerfen.
Ist nicht vorgesehen.
Genau, das ist nicht vorgesehen. Tatsächlich eine spannende taktische Frage an der Stelle. Wie geht man damit um? Ich denke, wenn im Resultat es heißt, dass in der EU autoritäre Staaten entstehen, dann gerät die EU in eine massive Legitimitätskrise. Und das wird dem europäischen Gedanken auf Dauer so einen Schaden zusetzen, weil es dann halt an den grundlegenden Wertekontext geht, dass wahrscheinlich das europäische Projekt zum Scheitern nicht verurteilt, aber zumindest vom Scheitern bedroht sein dürfte. So, das ist ja im Grunde genommen auch das Spiel, was Orban und Morawiecki oder Kaczynski an der Stelle dann auch im Duett vorantreiben, auch Janscha und so weiter, also die Aushöhlung im Grunde genommen eines gesellschaftlichen Grundverständnisses. Wenn das gesellschaftliche Grundverständnis so verändert wird in einigen Mitgliedstaaten, wenn wirklich autoritäre Regime mitten in der EU entstehen, dann sehe ich wenig Sinn darin, dass diese Länder weiterhin sozusagen der EU angehören. Also dass, wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen.
Ich hatte noch mal eine Frage im Zusammenhang mit Polen. Ja. Ich kann mich natürlich nur auf veröffentlichte Meinungen beziehen und auf Berichte. Ja. Da sieht man ja, dass die staatstragende Partei Europa kritisch ist, bis Europa feindlich, aber in Reportagen hört und sieht man auch, dass ein Teil der Bevölkerung durchaus europafreundlich ist.
Ja, das ist eine sehr, wirklich eine sehr kluge Beobachtung und Frage, weil der zweite Gedanke, ich sehe diese Staaten in ihrer Struktur nicht als Mitglied der EU, ich glaube aber, man muss an die Bevölkerung denken zuerst. Und das ist genau dieser Widerspruch. Es gibt Interessengruppen, die diese Staaten umbauen, um sich dauerhaft an der Macht zu halten dort, um sich eine genehme Öffentlichkeit zu schaffen, um sich eine genehme Justiz zu schaffen und so weiter und so fort. Aber gerade die jüngeren Generationen stehen diesen Prozessen extrem kritisch gegenüber. Es sei denn, sie organisieren sich in diesen Regierungsparteien, was aber der geringere Teil der Jugend ist. So, und die großen Demonstrationen, die ja auch in Budapest stattgefunden haben, oder auch die großen Frauendemonstrationen in Warschau zum Beispiel, als die polnische Regierung das Recht auf die Selbstbestimmtheit, Abtreibung, also körperliche Selbstbestimmtheit der Frau geändert, zeigen ja, was es für ein massives, also gesellschaftliches, in diesem Falle positives Potenzial auch gibt, die sich gegen diese autoritären Tendenzen stellen. So, aber wenn natürlich ein irreversibler Prozess eingesetzt hat, noch ist er reversibel, aber wenn das irreversibel ist, was macht man dann? Also ich finde, das ist eine taktische Frage. Ich würde die Bevölkerung nicht verloren geben, aber man muss diesen autoritären Staaten auch sozusagen klare Grenzen zeigen, aufzeigen und mit politischen Mitteln über europäisches Recht versuchen, sozusagen da auch was zu ändern. Und der Kampf um die Rangigkeit und die Wertigkeit von europäischem Recht und nationalem Recht wird ja nicht nur durch den polnischen Gerichtshof geführt bei der polnischen Justizreform, sondern wird ja zum Beispiel auch durch das deutsche Bundesverfassungsgericht teilweise mit angestoßen bei den Fragen des Umganges mit den Anleihenaufkaufprogrammen im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise und jetzt auch nochmal der Corona-Pandemie. Das ist hochgefährlich, wenn am Ende steht, dass nationales Recht höherwertig ist oder höherrangig als europäisches Recht, zerbricht das.
Wir haben 12:30.
Haben wir schon?
Ja. Nee. Ich würde gerne eine Frage noch mal loswerden. Wir haben ja hier im Moment Kommunalwahlkampf. Also die Kandidaten sitzen mit am Tisch und Sie sind in Brüssel oder zu Hause am Dings, je nachdem. Das heißt, Europa und Kommunal ist erstmal weit auseinander. Welchen Zusammenhang sehen Sie, außer dass Sie zum Beispiel so einen so eine Einrichtung sehen, die also vom ESF oder so profitiert hat? Sehen Sie noch andere? Also ich sage auch noch mal aus dem Hintergrund, wir haben in unserer Gruppe immer mal überlegt, wie können wir einfach näher mit dieser Thematik in die Kommunalpolitik reinkommen. Also dass etwa die Parteien vor Ort das als Thema entdecken. Ich weiß nicht, man kann, glaube ich, sagen, dass wir hier in Goslar diejenigen sind, die das Thema Europa permanent versucht haben, nach vorne zu schieben, dass von den Parteien, ich glaube, von links bis nach rechts, da relativ wenig passiert oder so. Also welchen Kontext sehen Sie?
Man muss dazu vielleicht
oder gibt es gar keinen? Wäre ja auch in Ordnung. Ne?
Ja. Man muss dazu vielleicht noch sagen, dass kurz vor der Europawahl bei uns bei der Gruppe doch sehr viele aus den Parteien zu Besuch waren, die auch ihre Besuche danach zurückgeschraubt haben.
Ja. Ach.
Eine Feldstudie.
Aber kein Lobbyismus.
Ich habe ja keine Parteien genannt.
Aber die grundsätzliche Frage ist wirklich so, wie Hans-Georg Ruhe das gesagt hat.
Ich glaube, das ist ein sich gegenseitig befruchtender politischer Prozess sein. Also das, was an positiven Erfahrungen hier gemacht wurde, nicht nur jetzt mit den goslarischen Höfen, das muss in europäischer Politik geben, in Brüssel, in Straßburg sich wiederfinden. Das kann durch solche Treffen passieren. So, das kann durch die Kommunikation von Erfolgen passieren und so weiter, dass das zur Kenntnis gegeben wird und dass das dann dort als Best Practice, als ein zu wiederholendes oder ein zu vermittelndes positives Ergebnis auch in andere Regionen gegeben wird. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Mitgliedstaaten. So, das ist eigentlich für mich der große Mehrwert, wenn ich hier bin. Und wenn ich mir das ansehe, dann gehe ich mit diesen Eindrücken zurück und rede mit meinen internationalen Kolleginnen und Kollegen und wir entwickeln gemeinsame politische Ideen. So, das ist das eine. Damit wird Politik von der Kommune nach Europa sozusagen beeinflusst. Das andere ist, wenn ich sehe ja nicht nur, dass die Gelder hier verwendet werden, sondern das ist ja auch ein integratives Projekt. Die europäische Gesetzgebung im Bereich der Integration von Menschen mit Handicap und so weiter ist viel weitreichender als die Umsetzung zum Beispiel in vielen deutschen Regionen und Kommunen ist. Neulich mit einer Frau geredet, die Mutter eines Trisomie 21 Kindes ist Marie, heißt das Mädchen. Ich habe eine Patenschaft für sie übernommen. So, und sie hat gesagt, es gibt keine integrativen Schulen sozusagen in Bayern, die kommt aus Bayern, obwohl die eigentlich die Landesregierung schon längst europäischem Recht sozusagen nach aufgefordert wurde, integrative Schulen zu entwickeln, gibt es keine Möglichkeit für diese Mutter, die total verzweifelt ist, ihr Kind entsprechend ausbilden zu lassen. So, ne? Und das sind so Dinge, wo so Gesetzgebung ineinander aber auch übergeht und wo ich glaube, dass ein gegenseitig sich befruchtender Prozess ist. Von daher ist das für mich total wertvoll. Jetzt könnte ich noch über die Landwirtschaft reden, könnte ich natürlich über die Verwendung der Fördergelder reden und so weiter, aber das ist ja das, was man in der Regel macht. Für mich ist wichtiger, dass ich sozusagen die Erfahrung, die ich im internationalen Kontext mache, mit in die Kommune bringen kann und das, was ich in der Kommune lerne, mit meinen internationalen Kolleginnen und Kollegen diskutieren kann und wir da nach neuen Ansätzen suchen.
Aber in Niedersachsen sind die Schulen integrativ, das ist sozusagen eine Landesgeschichte.
Genau.
Ja, die Schulen, aber vielleicht geht es da auch um die Ausbildung und die Ausbildung daran hapert es, also nach Schule hapert es, also in Niedersachsen, ganz massiv.
Ja. Darf ich noch eine ganz kurze Frage? Für mich, die Gedanke ist sehr erschreckend, dass rechte Parteien könnten Fraktionen können fusionieren, ja? Und wie schätzen Sie so eine Gefahr? Ist das real, diese Gefahr, dass die so stark fusionieren?
Also wir werden uns damit in der nächsten Woche, wenn ich wieder in Brüssel sein, wir haben dann eine Fraktionssitzung, wir werden uns damit beschäftigen und das diskutieren, weil wir das als real einschätzen im Moment, dass das passieren könnte. Vielleicht nicht sofort, aber mittelfristig, weil es dieses neue Bündnis gibt.
Ja.
Wo das erste Mal sich Parteien zusammengefunden haben, die bislang aufgrund ihrer internen Widersprüche nicht miteinander gearbeitet haben. Ich hatte vor einigen Monaten schon ein Treffen mit dem Parlamentspräsidenten Sassoli, mit dem ich auch, also wir treffen uns manchmal und reden so, und da war das schon ein Thema. Ja, sozusagen, er gehört ja der sozialdemokratischen Fraktion an im Parlament, der Italiener. Und die betrachten das auch als eine reale Gefahr. Und es kann sein, dass es zu einer völligen Neusortierung der politischen Kräfte im Europäischen Parlament kommt, wenn die Rechten dieses Vorhaben umsetzen. Und wir müssen uns darauf vorbereiten.
Also sollen sich mal weiterhin noch schön streiten, ja?
Ich finde auch, die sollen sich streiten.
Aber
wir bedrücken da ist ja nicht die Fusion der Fraktionen, sondern das zu bedrücken. Wir drücken das, das ist jetzt ja die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Fraktionen bei der nächsten Wahl starten können. Sowohl auf Landesebene als auch auf europäischer Ebene.
Absolut.
Das ist jetzt ja.
Und ich muss sagen,
unvorstellbar.
Es ist unvorstellbar. Ich habe wirklich große Sorge vor den Wahlen in Italien, vor allem im Moment. Auch natürlich die französische Präsidentschaftswahl wird uns auch schon wieder das Fürchten lehren, aber da wird das nochmal knapp gut gehen. Aber in Italien, wo ein anderes Wahlrecht herrscht und wo im Moment die Lega die stärkste Partei ist, gefolgt von den Fratelli d'Italia, die in der ECR sind, die in Italien selbst als Postfaschisten bezeichnet werden, plus sozusagen die rechtspopulistische Bewegung von Berlusconi, die haben im Moment eine gesellschaftliche Mehrheit. Das sind, die haben in Umfragen bis zu 50%. Und die werden die nächste Regierung bilden und dann die Nacht sozusagen mal einen Gründungsstaat nach rechts marschieren könnte. Und da muss ganz viel passieren, da müssen wir gucken.
Nur mal um ein Schlaglicht zu werfen, in der letzten Fahrt vom Gardasee nach Haus hatten wir in Norditalien, ich weiß nicht, in der Stadt, an einer Tankstelle gerastet.
Ja.
Und ich war in diesem Tankstellenjob. Da stehen in dem Bierregal so Halbliterflaschen mit den, mit den Bildern aller Nazi-Größen, aller Nazi-Größen, und das wird da gekauft wie verrückt.
Das ist ja eigentlich verboten.
Ja, eigentlich ja.
Das ist unvorstellbar.
Aber es gibt leider keinen europaweiten Bann zum Beispiel von faschistischen Symbolen und Slogans. In Deutschland ja, aber es gibt keinen europaweiten. Deshalb gibt es ja immer diese SS-Uniform-Demonstrationen auch in den baltischen Staaten oder in Ungarn und so weiter, weil es da nicht verboten ist.
Das wusste ich noch.
Gut.
Ja.
Es gibt in Lettland, glaube ich, immer ein bisschen Aufmarsch schon einmal im Jahr.
Okay, Herr Schiedemann.
Das haben Sie gar nicht aufgezeichnet, wa?
Doch. Wir haben auch nicht die Koalitionsfragen der Bundestagswahl.
Das können wir aber gerne noch machen.
Ja. Also schönen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ja, sehr gerne.
Ich denke mal, Sie haben wahrscheinlich auch einen Terminkalender. Ich fand das Gespräch sehr interessant. Und wir versuchen uns wirklich, wirklich quer durch die demokratischen Parteien zu wälzen, auch mit unseren Gesprächen. Schön, dass Sie gekommen sind.
Sehr gerne.
Sie kommen eigentlich vorbei, fast jeder unser Gesprächspartner bekommt am Ende den Pfalz auf
den Schal
von Goslar. Ja.
Winterausflug.
Winterausflug. Es kommt ja der Winter. Den können Sie jetzt umtun. Dann
das muss ich sein wollen. Ja. Ich werde ihn dann auch bei dem nächsten.